Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. 34 Überwachungsschiffe des Ministeriums für maritime Angelegenheiten zur Überwachung der blauen Wirtschaft. Mehreren Gebiete in West-Sumatra wurden vom Erdbeben mit der Stärke von 5,7 heimgesucht. Der indonesische Koordinierungsminister gewährt den Landwirten Düngemittelrabatte. Die Regierung unterstützt weiterhin den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Das Ziel für ausländische Touristenbesuche im Jahr 2024 wurde von 14,3 Millionen auf 17 Millionen Besucher erhöht. Das Ministerium für maritime Angelegenheiten und Fischerei betont die Ausweitung der Schutzgebiete auf 30% bis 2045. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das Ministerium für maritime Angelegenheiten und Fischerei stellt die Bereitschaft aller Überwachungsinstrumente sicher, um die Umsetzung der Politik der blauen Wirtschaft im Jahr 2024 zu überwachen. Laut investor.id am Montag, den 5. Februar, besteht das Überwachungsinstrument aus 1.796 Aufsichtspersonal für die Seefischerei, 34 Flotten von Überwachungsschiffen, 2 Einheiten Patrouillenflugzeugen, 91 Einheiten Schnellbooten und einer Schnellreaktionseinheit sowie einem technologiebasierten integrierten Überwachungssystem. Das Ministerium für Meeresangelegenheiten hofft, dass durch das Vorhandensein immer besserer Überwachungsinstrumente eine abschreckende Wirkung erzielt werden kann, sodass Verstöße im Bereich der Seefischerei zurückgehen. Ein Erdbeben mit der Stärke von 5,7 in der Richterskala suchte am Montagmorgen, den 5. Februar, in mehreren Gebieten in West-Sumatra mit ziemlich starken Vibrationen heim. Die Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik in Padang Pariaman erklärte, dass das Erdbeben seinen Schwerpunkt im Meer in einer Tiefe von 16 Kilometern hatte. Dieses Erdbeben hatte nicht das Potenzial für einen Tsunami. Das Erdbeben ereignete sich 89 Kilometer südwestlich von dem Bezirk Pesisir Selatan. Abgesehen von der Südküste spürten auch die Bürger in der Stadt Padang recht starke Erschütterungen. In der Zwischenzeit wurde in der Stadt Bukittinggi berichtet, Das die Stadt einer MMI Skala spürte. Berichten zufolge war das Erdbeben auch in Mukomuko in der Provinz Bengkulu, die an die Südküste grenzt, ziemlich stark zu spüren. Der Leiter der regionalen Katastrophenschutzbehörde West Sumatra, Rudi Rinaldi, wurde von Antara mit den Worten zitiert, dass es keine Berichte über Schäden aufgrund des starken Erdbebens gegeben habe. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlang Hartarto sagte, das nicht subventionierte Rabattprogramm für Düngemittel sei eine der Bemühungen der Regierung, um die Probleme im Agrarsektor wie die Auswirkungen von El Niño zu überwinden. Laut Berita Satu sagte Airlang Hartarto am Montag, den 5. Februar, die Hitzewelle von El Niño habe aufgrund unberechenbarer Wetterphänomene zu Ernteausfällen geführt. Die Regierung fördert die Steigerung der Produktivität der Landwirte, damit sie optimale Ergebnisse erzielen können. Die Regierung erleichtert das Einlösen von subventioniertem Düngemittel mit Hilfe des Personalausweises eines Einwohners über die E-Pubers-Anwendung und stellt gleichzeitig die Verfügbarkeit von subventioniertem Düngemittel und die Erschwinglichkeit nicht subventionierter Düngemittelpreise sicher. Dieser nicht subventionierte Düngemittelrabatt wird Landwirten in 42 Bezirken oder Städten in ganz Indonesien gewährt. Die Regierung unterstützt weiterhin die Verkehrsinfrastruktur in Indonesien, um die Gesellschaft zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu ermutigen. Dies sagte der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi am Sonntag bei der Inspektion einer Reihe von Verkehrsknotenpunkten in Garut, West Java, darunter dem Terminal Tube A Guntur Melati und dem Bahnhof Garut. Das Guntur Melati Terminal hat eine Reihe von Auszeichnungen erhalten. Eine der Auszeichnungen ist die Auszeichnung für die beste öffentliche Dienstleistungseinheit, die schutzbedürftigen Gruppen entgegenkommt. Vom Ministerium für Staatsapparatstärkung und bürokratische Reform. Die indonesische Statistikbehörde BPS gab bekannt, dass die Zahl der ausländischen Touristen im Dezember 2023 1,14 Millionen Besucher erreichte, was einem Anstieg von mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In The Weekly Brief with Sandy Uno am Montag, den 5. Februar, in Jakarta, gab der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno bekannt, dass die Zahl der ausländischen Touristen von Januar bis Dezember 2023 laut BPS-Daten 11,7 Millionen Besucher betrug und mit dieser Zahl gelang es, das Ziel zu übertreffen. Als Reaktion auf die hohe Zahl ausländischer Touristenbesucher im Jahr 2023 erhöhte Sandiaga Uno auch das Ziel für ausländische Touristenbesucher im Jahr 2024 von zuvor 14,3 Millionen auf 17 Millionen Besucher.
Saya ingin mengajak kita semua,
ich möchte uns alle einladen, auch wenn das Ziel bei 14,3 Millionen liegt. So Gott will, mit Gebet und Begeisterung können wir gemeinsam mit unserer Zusammenarbeit die Zahl vor der Pandemie von 17 Millionen erreichen. Sind Sie bereit? Sandiaga Uno enthüllte außerdem, dass laut BPS-Daten 5 Länder die Besucher in Indonesien dominieren, nämlich Malaysia, Australien, Singapur, China und Timor-Leste. Auch Sandiaga drückte seine Wertschätzung für diese Ergebnisse aus und brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, mehrere Länder zu besuchen, damit das Ziel von 17 Millionen ausländischen Touristenbesuchern übertroffen werden können. Der Minister für maritime Angelegenheiten und Fischerei, Sakti Wahyu Trenggono, betonte, dass Engagement seines Ministeriums für die Erhaltung von Schutzgebieten in Indonesien, das bis 2045 auf 30% erhöht werden soll. Sakti Wahyu Trenggono sagte am Montag, den 5. Februar, auf dem Indonesian Meeres- und Fischereiwirtschaftsforum 2024 in Jakarta, dass die Fläche der Schutzgebiete in indonesischen Gewässern bisher 28,9 Millionen Hektar erreicht habe. Laut Sakti Wahyu sind die Schutzgebiete wichtige Gebiete als Ausgangspunkt für die Nachhaltigkeit der Fischereiressourcen. Zu dieser Veranstaltung lud das Ministerium für maritime Angelegenheiten und Fischerei auch den philippinischen Botschafter ein. Sakti Wahyu Trenggono schätzt die Schutzgebiete auf den Philippinen als besser ein. Daher möchte Indonesien mehr von der philippinischen Regierung lernen. Sakti Wahyu Trenggono fuhr fort, dass Naturschutzgebiete nicht nur ein Fischleichgebiet seien, sondern auch Gebiete seien, die als Land 5-mal mehr Kohlenstoff absorbieren könnten. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.073,27 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.295,07 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.688 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85 bis 95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Kommentar behandelt heute das Thema fünfte Debatte, Abschlussdebatte für Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2024. Am Sonntag, den 4. Februar 2024, fand im Jakarta Convention Center wieder eine offene Debatte für die indonesischen Präsidentschaftskandidaten 2024 statt. Die Abschlussdebatte, die Teil des Wahlprozesses ist, muss von den drei Kandidatenpaaren für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten im Jahr 2024 bestanden werden, bevor sie mit dem letzten großen Wahlkampf während der Ruhephase und dem Wahltag am 14. Februar endet. Die Abschlussdebatte der Debattenreihe zur Präsidentschaftswahl 2025 befasste sich mit den Themen Bildung, Gesundheit, Beschäftigung, Kultur, Informationstechnologie sowie soziale Wohlfahrt und Inklusion und wurde von der Wahlkommission KPU organisiert. In der Debatte erläuterten die Präsidentschaftskandidaten die aktuelle Situation zu vorbereiteten Themen. Fast alle Kandidaten gingen auf die Probleme von Leckagen und Korruption in der Verwaltung sowie auf Ungleichheit und mangelnde Gerechtigkeit bei der Verwaltung des Wohlergehens der Menschen ein. Sie bieten auch Programme und Ideen zur Verbesserung des Wohlergehens der Menschen an, wie zum Beispiel die Prüfung des bestehenden Systems, insbesondere im Bildungsbereich, Angebote zur Verbesserung des Familienwohlstands durch Bereitstellung und Hinzufügung von Gesundheitspersonal und Sozialisierungsprogramme für ein gesundes Leben. Tatsächlich verlief die Präsidentschaftskandidaten-Debatte am letzten Sonntag anders als die vorangegangenen Debatten, die voller lautstarker Sarkasmus und intelligenter Gedankenaustausche sowie von Massen von Anhängern der drei Kandidaten waren. Die gestrige Abschlussdebatte fand in einer warmen und fröhlichen Atmosphäre statt, auch wenn es politikkritische Aktionen gab, verliefen sie herzlich und voller Brüderlichkeit. Alle Kandidaten unterstützen die Politik des anderen, die angeblich volksfreundlich sein soll. Was das Thema Behinderung anbelangt, einigten sie alle Präsidentschaftskandidaten darauf, diesen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, indem ihnen mehr Möglichkeiten geboten werden, kreativ zu sein und an Orten zu arbeiten, an denen sie arbeiten können, sowie ihnen ein einfacher Zugang zur Bewegung ermöglicht wird. Beobachten zufolge gibt es in den Präsentation der Präsidentschaftskandidaten jedoch immer noch einige Dinge, die die Erfüllung des Wohlergehens der Menschen nicht berühren, nämlich die mangelnde Erfüllung individueller Grundbedürfnisse. Die drei Präsidentschaftskandidaten müssen ihre Pläne und Ideen zur Stabilisierung der Preise für Grundbedürfnisse, zur Steigerung der Kaufkraft und des Wohnungssektors noch erörtern. Dies ist immer noch eine Hausaufgabe für zukünftige indonesische Präsidentschaftskandidaten. Darüber hinaus müssen auch die soziale Krankenversicherung und die Altersvorsorge verbessert werden, unabhängig von den Stärken und Schwächen der Präsidentschaftskandidaten besteht die Hoffnung, dass die in diesen fünf Debatten erläuterten Informationen einen Eindruck davon vermitteln können, wen das indonesische Volk bei der Abstimmung am kommenden Mittwoch wählen wird, zumindest aus den Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaft-Debatten. können die Wähler ihre Hoffnungen auf ein besseres Indonesien in der Zukunft und forcierte entsprechend den Präsentationen und Versprechungen der Kandidaten schöpfen. Nach dem Ende der Präsidentschaft und Vizepräsidentschaft-Debatte gibt es jetzt nur noch die Wahlkampfperiode, die am 28. November 2023 beginnt und am 10. Februar 2024 endet. Als nächstes wird es eine ruhige Phase vom 11. bis zum 13. Februar geben und die Abstimmung findet am 14. Februar 2024 statt. Hoffentlich verlaufen die Wahlen im Jahr 2024 friedlich und ruhig und bringen positive Ergebnisse mit der Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten sowie von Volksvertretern, die wirklich im Einklang mit den Bedürfnissen und Wünschen des Volkes gewählt werden. Das war der Kommentar. Liebe Zuhörer, willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 6. Februar. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis der Münchner Tragödie. Der Flugzeugabsturz am Flughafen München am 6. Februar 1958 wurde von Manchester United zu einer dunklen Erinnerung. 8 Spieler und 3 Vereinsmitarbeiter kamen bei dem Vorfall ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt war Manchester United sicher, sich für das Halbfinale des Europapokals zu qualifizieren, nachdem es den serbischen Club Protestant Belgrad mit 3-3 unentschieden besiegte. Auf dem Weg von Belgrad zurück nach England hielt das Flugzeug der MU-Gruppe in Deutschland an, um aufzutanken. Beim Startversuch des Flugzeugs kam es jedoch zu einem Problem. 2 Flugversuche wurden abgebrochen. Beim 3. Versuch stürzte das Flugzeug ab. 21 Menschen starben sofort. Co-Pilot Kenneth Raymond starb eine Woche nach dem Absturz. Unterdessen starb MU Star Duncan Edwards 15 Tage nach dem Unfall. Bei dem Unfall in München kamen auch 8 Journalisten ums Leben, die Teil der Gruppe waren. Wir kommen jetzt zum 6. Februar 1996, dem Absturz des Boeing 757 Virgin Air Fluges 301. Am 6. Februar 1996 kam es auf den Virgin Air Flug 301 mit einer Boeing 757-225 zu einem weiteren Flugzeugabsturz. Das Flugzeug erlitt einen Ausfall des Autopiloten und stürzte in San Felipe de Puerto Plata, Dominikanische Republik, ab. Durch diesen Unfall starben rund 189 Menschen, darunter Passagiere und Besatzungsmitglieder. Er war gleichzeitig der tödlichste Flugunfall mit einer Boeing 757 und als der tödlichste in der Dominikanischen Republik ereignete Flugabsturz. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gedenken des Internationalen Tages gegen die Beschneidung von Frauen. Der Internationale Tag gegen die Beschneidung von Frauen wird jedes Jahr am 6. Februar gefeiert. dieser Tag wurde 2012 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen. Dies dient dazu, das Bewusstsein für die Gefahren der Beschneidung zu schärfen, die die Sicherheit des Lebens von Frauen gefährden können, sowie das Bewusstsein zu schärfen und die Bemühungen zur Beendigung dieser Praxis Frauenbeschneidung auf der ganzen Welt zu intensivieren. Die Beschneidung von Frauen kann erhebliche Auswirkungen auf ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit haben. Leider ist diese Praxis bis heute in verschiedenen Ländern anzutreffen. Bei beschnittenen Frauen besteht das Risiko von postpartalen Blutungen, dem Tod des Fötus, Behinderungen der Wehen und einer HIV-Infektion. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesiens Wirtschaftswachstum ist eines der höchsten der Welt. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto sagte, dass die diesjährige Wirtschaftsleistung Indonesiens frühere Prognosen übertroffen habe. Indonesiens Wirtschaftsleistung betrug im Jahr 2023 5,03%. Mit dieser Leistung ist Indonesiens Wirtschaftswachstum zu einem der höchsten der Welt geworden. Dies erklärte Koordinierungsminister für Wirtschaft Airlangga am Montag, den 5. Februar, auf der Pressekonferenz zum indonesischen Wirtschaftswachstum 2023 in Jakarta. Der koordinierende Minister Airlangga ist optimistisch, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens solide bleiben und das Ziel von 5,2% im Jahr 2024 erreichen wird. Nach Angaben der indonesischen Statistikbehörde erreichte Indonesiens Wirtschaftswachstum im gesamten Jahr 2023 kumuliert 5,05%. Auf Jahresbasis verzeichnet Indonesien ab dem 4. Quartal 2022 ein Wirtschaftswachstum von 5,04%. Airlangga sagte, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens im Vergleich zu anderen Ländern relativ höher sei und die Inflation niedriger sei. Beim Wirtschaftswachstum übertraf Indonesien Malaysia 3,77%, Mexiko 3,10% und Spanien 2,50%. Das Wirtschaftswachstum Indonesiens liegt jedoch immer noch hinter China 5,20%, dan Filipinan 5,57% und Uzbekistan 6%. Indonesiens Wirtschaftswachstum lag mit 5,05% auf dem gleichen Niveau wie Vietnam, das ebenfalls den gleichen Wert verzeichnete. Auch hinsichtlich der Inflationskontrolle galt Indonesien als stabiler als andere Länder wie Südkorea 3,2%, Deutschland 3,7% und sogar Russland 7,42%. Laut Airlangga ist Indonesien auch bei der Inflationskontrolle besser, wo Indonesien die Inflation bei 2,61% halten kann. Mit der aktuellen Politik für Airlangga fort, werde der Internationale Währungsfonds IWF seine Wirtschaft Prognose für Indonesien bis 2025 weiterhin auf dem Niveau von 5% halten. Die Weltbank prognostiziert, dass die indonesische Wirtschaft um 4,9 bis 5% wachsen wird, während die OECD ein Wachstum von 5,2% prognostiziert. Dennoch warnt Koordinierungsminister Airlangga weiterhin vor globalen Risiken, die sich auf die Volkswirtschaft auswirken könnten. Zu den Risiken zählen zunehmende geopolitische Spannungen, eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft und die Volatilität der Rohstoffpreise. Airlangga sagte weiter, eine Straffung der Geldpolitik und auch hohe Zinssätze für einen längeren Zeitraum oder was oft als höher für einen längeren Zeitraum bezeichnet wird. Darüber hinaus ist auch die wirtschaftliche Fragmentierung infolge zunehmender geopolitischer Spannungen und der Klimakrise ein Risiko, dessen sich Indonesien in Zukunft bewusst sein muss. Das war unser Indonesien.
Orang tak berkata begitu. sampingku selamanya. Kepadamu karena dirimu yang selama ini di hati. Kau tercantik dalam hatiku, walaupun orang tak berkata begitu. Ku ingin kau di sampingku selamanya. Bila engkau menerima cintaku, aku akan selalu selama ini di hati. Kepadamu karena dirimu yang selama ini ku cari, dan bila kau menerima cintaku, aku akan selalu jujur. Karena dirimu yang selama ini
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute geben wir Ihnen die Empfehlungen, welche Reiseziele im Rahmen des chinesischen Neujahrs Sie besuchen können. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft hat im Vorfeld der chinesischen Neujahrfeiertage eine Reisekarte bzw. ein Reisemuster für In- und ausländische Touristen erstellt. Sandiaga, Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, erklärte, dass das Chinatown-Gebiet, das in jeder Stadt Indonesiens zu den beliebtesten Touristengebieten zählt, einzigartige Eigenschaften aufweist und die Aufmerksamkeit vieler Touristen auf sich zieht. Im Chinatown-Gebiet ist die Vielfalt von chinesischen Kultur sehr groß, wie zum Beispiel Tode, Gebäude, Kulturerbe, Kultstätten, Accessoires und kulinarische Köstlichkeiten. Liebe Zuhörer, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft empfiehlt, dass Chinatown-Touristengebiete, in denen das chinesische Neujahrfest und das Cap Gome-Fest gefeiert werden, wie zum Beispiel Glodok Petak 9 Jakarta mit seinen vielen historischen und religiösen Sehenswürdigkeiten wie Toa Sebio und Jindin Yuan Tempel, dem Petak 9 Mark, dem Markt für typische chinesische Nahrung in Gang Gloria und dem Karnaval Tao Pekong. Dann gibt es noch das Touristenziel im Chinatown, Kaumann-Gebiet im Zentrum von Semarang mit der Cap Gome Fire Tradition, bei der die Statue von Sampokong vom Taikaksi Tempel nach Gedung Batu getragen wird. Ein weiteres Touristenziel in Chinatown liegt in der Gegend von Pasar Gede Solo, wo vom 28. Januar bis 10. Februar 2024 die Attraktion Grebek Sudiro stattfinden wird. Auf Sumatera ist die Kamaro Palembang Insel eine der Hauptattraktionen von Stadt Palembang mit der Tradition des Liwun Tanzes, chinesisches Puppen und anderen traditionellen Künsten. Schließlich gibt es noch ein Reiseziel, das in das Charisma Event Nusantara aufgenommen wurde, nämlich Cap Gome Singkawang in der West Kalimantan. Bekannt als die Stadt der 1000 Cluster oder Tempel, die vom 10. bis 24. Februar 2024 stattfinden wird. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel. Auf Wiederhören!
Bahagia dunia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesian Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesian Bildungs-, Kultur-, Forschungs- und Technologieministerium. Der heutige Indonesische Unterricht hat die Karimun Jawa oder auf Deutsch in Karimun Jawa zum Thema. Liebe Zuhörer, nun werden wir ein Gespräch in Indonesisch mit dem Titel Pulau Karimun Jawa oder auf Deutsch in Karimun Jawa zu hören. Das Gespräch ist zwischen Chris, einem australischen Vlogger, und einem Beamter. Chris macht einen Vlog auf der Insel Karimun Jawa. Bitte hören Sie das Gespräch kucu.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Liebe Zuhörer, nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und einem Beamten gehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts Pulau Karimun Jawa oder auf Deutsch die Insel Karimun Jawa zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Saat ini, auf Deutsch, zur Zeit. Saya berada di titik-titik. Auf Deutsch, ich bin in pung-pung-pung. Di pesisir, auf Deutsch, an der Küste. Pulau Karimun Jawa, auf Deutsch, di Insel Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Auf Deutsch, zurzeit bin ich an der Küste auf der Insel Karimun Jawa. Bersama, auf Deutsch, gemeinsam. Beliau, auf Deutsch, kann oder sie sein. Petugas, auf Deutsch, der Beamte. Taman Nasional, auf Deutsch, der Nationalpark. Liebe Zuhörer, in diesem Gespräch hört man den Satz, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Auf Deutsch, derzeit bin ich an der Küste auf der Insel Karimun Jawa. In dieser Aussage gibt es das Wort Pesisir oder auf Deutsch Küstennah, was flaches, sandiges Land am Strand bedeutet. Pesisir oder auf Deutsch die Küste ist ein Wort, das häufig in naturbezogenen Zusammenhängen verwendet wird. Das Wort Pesisir oder auf Deutsch Küste in dieser Aussage wurde von Chris verwendet, um einen Ort im Küstengebiet der Insel Karimun Jawa zu beschreiben. Andere Beispiele. Hören wir uns andere Beispiele für Wörter oder Ausdrücke an, die sich auf die Natur beziehen. Terumbu Karang. Terumbu Karang. Auf Deutsch das Korallenriff. Terumbu Karang di Karimun Jawa sangat indah. Terumbu Karang di Karimun Jawa sangat indah. Auf Deutsch. Die Korallenriffe auf der Insel Karimun Jawa sind sehr schön. Hutan Bakau. Hutan Bakau. Auf Deutsch der Mangrovenwald. Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Auf Deutsch. Wir können die Mangrovenwälder in Karimun Jawa erkunden. Liebe Zuhörer, der Karimun Jawa Nationalpark ist nicht nur ein Naturschutzgebiet, sondern bietet auch viele Touristenattraktionen. Die Strände und der Unterwasserlebensraum sind sehr schön. Früher war Karimun Jawa als Caribbean von Java oder die Karibik von Java bekannt. Liebe Zuhörer, bevor wir unseren heutigen Indonesischunterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch zwischen Chris und einem Beamten Kucu. Damit können Sie den heutigen Indonesischunterricht besser und klarer verstehen.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit dem Titel Pulau Karimun Jawa oder auf Deutsch die Insel Karimun Jawa. Hoffentlich ist der heutige Unterricht für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Musik gegen Bogen. Bei dieser Gelegenheit will ich ein weißes Lied mit dem Titel Gusti Muhammad Saunan für Sie spielen. Dieses Lied wird von Amok gesungen und wurde auch von ihm selbst komponiert. Dieses Lied erzählt von Gusti Muhammad Saunan, dem König im Königreich Matan, Tanjungpura in West Kalimantan. In der Lirik wird erzählt, dass Gusti Muhammad Saunan als voller Charme und Autorität beschrieben. Er wurde von japanischen Soldaten festgenommen. Als er jedoch hingerichtet werden sollte, verschwand er plötzlich. Der Aufenthaltsort von Gusti Muhammad Saunan ist bislang unbekannt. Die Buchführer ist Gusti Muhammad Saunan vom AMO. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you.
kisah raja. Raja penembahan Gusti Muhammad Sauna. Di kerajaan mata Jemaatan Gusti Muhammad Sauna. Raja muda penuh pesona dan juga berwibawa. Raja sakti berilmu tinggi dan sangat mandiri, tangkas cerdas sebagai raja di kerajaan mata. Raja
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.